Ja, früher sind die einzigen Zweifel, die ich kennt habe, die aus dieser Packung da. Ich muss sagen, ist wirklich gut. Und keine Panik, also für die, die jetzt da neidisch sind und auch wollen, wir werden nach dem Gottesdienst noch Chips verteilen oder hinein könnt ihr dann noch. Hole. Mittlerweile habe ich neue Sorten von Zweifeln kennengelernt. Zum Beispiel Snacchetti oder Zweifel Graneo. Ich habe auch Zweifel kennengelernt, die man leider nicht essen kann, sondern die sich meistens in den Gedanken wiederfindet. Wenn ich das Leid auf dieser Welt beobachte und auch mein eigenes Leben betrachte, fällt es mir manchmal schwer, an Gott zu glauben. Und es gibt Momente, wo zum Verzweifeln sind und mein Herz schwer ist. So wie es auch im Monatslied beschrieben ist: Wo bist du, mein Gott? Mein Herz ist so schwer. So ungerecht ist das Leben mit mir. Verzweiflung kommt auf. Das Lied ist von einigen Teilnehmern und Teilnehmerinnen aus dem Corps Weekend geschrieben worden und spiegelt ihre Gedanken und Herausforderungen wider. Mich hat das Lied sehr ermutigt und zusätzlich bestärkt, meine Predigt über das Thema zu machen. Weil ich glaube, dass Zweifel zwar nicht erstrebenswert sind, aber unausweichlich. Und es darum geht, Wege zu finden, wie man gesund damit umgehen kann. Zweifel sind nicht einfach eine Modeerscheinung aus dem 20. Jahrhundert. Nein, sie lassen sich schon früh in der Bibel finden. Bei meiner Vorbereitung bin ich auf die Suche nach so Geschichten gegangen und habe dabei so einige analysiert, wo Menschen von Gott zweifelt und nicht mehr weiter gewusst haben. So kann man im 1. Könige 19, Vers 9 über den Prophet Elia nachlesen. Der Prophet Elia war ein grosser Prophet und hat so einige Wunder vollbracht. Eins von diesen Wunder war, als er auf dem Berg Karmel ein Duell geliefert hat mit ein paar Baalpriestern. Es ist darum gegangen, welcher Gott schafft es, den Altar mit Feuer zu entfachen. Die Baalpriester haben eine riesige Zeremonie veranstaltet, haben gebetet, haben sich sogar geritzt, aber das Feuer ist nicht gekommen. Der Elia hat nur ein Gebet gebraucht und zack, das Feuer ist vom Himmel oben herabgekommen. Nach dem Erfolg hat Elia die Baalspriester alle umgekommen. Das hat die Königin von Israel, Königin Isabel, überhaupt nicht gefallen und hat Elia mit dem Mord gedroht. Durch die Drohung hat Elia so dermaßen Angst bekommen, dass er in die Wüste geflohen ist und völlig verzweifelt am Ende war. Er ist später dann Richtung Horeb und hat wirklich nicht mehr weiterleben. In dieser Zeit begegnet ihm Gott und fragt ihn: Elia, was machst du da? Und Elia sagt zu ihm: Hey, ich kann alles geben, aber ich bin der Einzige, der noch übrig ist und ich mag einfach nicht mehr, ich bin fertig. Und nachdem Elia fertig geredet hat, sagt ihm Gott, dass er einen neuen Auftrag für ihn hat und ihm einen neuen Nachfolger beruft. Gott verwirft ihn also nicht oder verurteilt ihn, sondern gibt ihm einen neuen Auftrag und erlaubt ihm sogar, in den Ruhestand zu gehen. Eine weitere Geschichte aus dem Alten Testament ist die vom Hiob. Der Hiob ist ein rechtschaffener, ehrlicher, guter Mann war. hat eigentlich alles richtig gemacht in seinem Leben. Und trotzdem trifft ihn plötzlich das Leid. Er verliert alles. Er verliert seine Familie, er verliert seinen Besitz, er verliert sogar seine Gesundheit. Und wenn er so leidet, kommen irgendwann seine Freunde und versuchen herauszufinden, warum er so leidet. In dieser Zeit klagt der Hiob Gott immer wieder an. Und man kann zum Beispiel in Vers 12 nachlesen, Kapitel 16. Ich war in Frieden, aber er hat mich zunichte gemacht. Er hat mich beim Genick genommen und zerschmettert. Er hat mich als seine Zielscheibe aufgerichtet. Seine Pfeile schwirren um mich her. Er hat meine Nieren durchbohrt und nicht verschont. Er hat meine Galle auf die Erde geschüttet. Der Hiob leidet so fest, dass er Gottes Güte zweifelt und ihm vorwirft, dass Gott ihn zunichte gemacht hat und mit seinen Pfeilen durchbohrt. Auch da begegnet Gott schließlich dem Hiob und wendet sich nicht von ihm ab. Im Kapitel 42 kann man nachlesen, wie Gott ihn nicht für seine Zweifel verurteilt, sondern ihn von seinen Freunden rechtfertigt und wieder segnet. Der Zweifel ist nicht einfach beendet im Alten Testament, sondern es gibt auch einige Geschichten im Neuen, die das Thema behandeln. So steht in Matthäus 14, wo die Jünger auf dem Wasser sind, begegnet ihnen plötzlich eine Gestalt. Zuerst haben sie das Gefühl, was ist das? Ist das ein Gespenst? Aber es stellt sich heraus, dass es Jesus ist. Und der Petrus sagt, Jesus, wenn du es wirklich bist, dann lass mich zu dir aufs Wasser kommen. Und Jesus sagt, komm Petrus. Und der Petrus traut sich tatsächlich über das Boot raus, auf die Wellen, auf das Wasser zu gehen und läuft Jesus entgegen. Aber in Vers 30 kann man nachlesen, als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Der Petrus ist also plötzlich eingesunken und er hat angefangen zu zweifeln. Jesus ist zum Glück nicht echt daneben gestanden und hat gesagt, also gut, dann versuch du halt mal, wenn du nicht glaubst, sondern er hat ihm die Hand entgegengestreckt und ihn rausgezogen und ihn gerettet. Er fragt ihn aber an dieser Stelle auch, Petrus, warum hast du gezweifelt? Im Lukas 1, 8 bis 20 wird die Geschichte von Zacharias beschrieben. Er befindet sich gerade im Tempel, wo ihm ein Engel begegnet. Der Engel sagt ihm, Zacharias, du wirst ein Kind bekommen. Das ist für den Zacharias so unfassbar, dass er das nicht glaubt. Und man muss wissen, dass der Zacharias und seine Frau schon sehr, sehr alt sind. Und dementsprechend ist es unmöglich, ein Kind zu bekommen. Weil der Zacharias nicht glaubt, sagt der Engel zu ihm, du wirst stumm sein, bis das Kind geboren ist. Warum Gott die strenge Massnahme bei ihm ergreift, das weiß ich nicht. Aber auch da lässt sich erkennen, dass Gott sein Wort nicht zurückzieht und dem Zacharias trotzdem das Kind schenkt. Und das Kind ist übrigens der Johannes der Täufer, der ja später der Ankündiger von Jesus war. Der bekannteste Zweifler wahrscheinlich aus der Bibel ist der Thomas, der Jünger. Er hat den Jüngern nicht geglaubt, wo sie ihm gesagt haben, dass Jesus auferstanden ist. Er hat zuerst gesehen, an seine Wundmal, damit er glauben kann. Jesus begegnet ihm und zeigt ihm seine Wunde und darauf glaubt Thomas. Jesus sagt ihm aber auch, dass er nur glaube, weil er jetzt gesehen hat. Selig sind die, die glauben und nicht sehen. Das sind jetzt nur einige Geschichten, wenige Geschichten aus der Bibel, wo Menschen an Gott zweifelt haben. Sie zeigen mir aber, dass Menschen zweifeln, egal wer sie sind und egal, was sie vorher schon mit Gott erlebt haben. Trotzdem zeigt sich in all diesen Geschichten, dass Gott oder Jesus immer zu seinem Wort gestanden ist und den Menschen immer wieder begegnet ist. Er sagt ihnen aber auch, dass sie ihm vertrauen sollen. Es zeigt sich für mich auch da, dass Zweifel nicht erstrebenswert sind, aber unausweichlich. Die Geschichte, die mir am meisten angesprochen hat, ist die Geschichte von Thomas. Thomas aber, einer der 12, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türe verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deine Finger her und siehe meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach: Mein Herr und mein Gott. Da spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Das Erste, was mir da auffällt, ist, dass der Thomas offen über seine Zweifel gesprochen hat. Er hat scheinbar keine Angst davor gehabt, was die anderen über ihn könnten denken. Sicher hat ihm auch sein Umfeld geholfen, dass er die Angst nicht haben musste. Aber darauf möchte ich später noch zurückkommen. Obwohl er so viel mit Jesus erlebt hat, zweifelt er offen an, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist und hat sogar hohe Anforderungen, falls Jesus wirklich lebt. Nach ein paar Tagen erscheint Jesus den Jüngern nochmal. Es geht also manchmal ein bisschen länger, es geht nicht einfach von heute auf morgen, wobei 8 Tage für die einen ein bisschen weniger sind und für die anderen kann das sehr lang sein. Diesmal ist aber zum Glück der Thomas dabei. Es könnte also jetzt tatsächlich zu dieser Begegnung zwischen Jesus und dem Thomas kommen. Die Frage ist: Wie reagiert Jesus? Ist er wütig? Verständnislos? Geht er überhaupt auf den Thomas ein? Und tatsächlich, Jesus begegnet dem Thomas nicht nur, sondern nimmt seine Zweifel sehr ernst. Das zeigt sich darin, dass er sogar explizit auf seine Zweifel eingeht, indem er seine Hände und seine Wundmale zeigt. Jesus hat also kein Problem mit dem Zweifel von Thomas, sondern geht sogar sehr seelsorglich damit um. Er hält auch keine Predigt darüber, dass man jetzt gefälligst alle Zweifel auf die Seite legen und blind glauben soll. Er ermutigt aber auch nicht, sich dem Zweifel ständig hinzugeben, sondern sagt eben, dass die selig sind, die einfach glauben können. Für mich zeigt sich auch da, Zweifel sind nicht erstrebenswert, aber für uns Menschen unausweichlich. Und ich möchte betonen, dass in den meisten Fällen man ja nicht einfach freiwillig zweifelt. Und es ist oft viel schwieriger, mit den Zweifeln zu leben, als wenn man einfach so tut, als gäbe es die gar nicht. Die auch noch laut aussprechen, braucht viel Mut und einen Ort, wo das zulässt. Die Frage ist: Sind wir so ein Ort? Im Vers 26 steht: Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas war bei ihnen. Die Gemeinde hat Thomas nicht rausgeschmissen, obwohl er daran zweifelt hat, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Ich meine, würden wir das auch machen, wenn heute jemand offen würde behaupten, dass er nicht glaubt, dass Jesus auferstanden ist? In dieser Gemeinde sind Zweifel scheinbar kein grosses Problem gewesen. Vielleicht sind sie sich sogar bewusst gewesen, dass sie ja selber auch nicht geglaubt haben, bevor Jesus ihnen begegnet ist. Der Thomas durfte bei ihnen bleiben und hat so die Chance bekommen, Jesus zu begegnen und seine Zweifel zu überwinden. Die Begegnung muss so intensiv gewesen sein, dass er Jesus sogar als sein Herr und sein Gott anerkennt. Ich wünsche mir, dass ich wie der Thomas kann offen über meine Zweifel reden, aber auch anderen in ihren Zweifeln kann begegnen. Ich wünsche mir, dass wir immer mehr eine Gemeinde sind, wo Zweifler wie der Thomas so lange unterstützt und aushaltet, bis Gott eingreift. Ich wünsche mir, dass wir immer mehr unsere, aber auch die Zweifel von unserem Gegenüber könnt ernst nehmen und Raum schaffen, offen darüber zu reden. Ich wünsche mir aber auch, dass wir immer mehr eine Gemeinde sind, die sich gegenseitig ermutigt und sich daran erinnert, an Gottes Zusagen zu vertrauen. Ich möchte gerne noch beten.